Leute, er bringt echt super, super Fotos. Wir haben ja vor einigen Wochen schon dazu aufgerufen, ich bin hier am Reden und Suchen, das ist Quatsch, aber ich muss es machen, dass ihr uns Fotos von Plakaten schickt. Damit wir, da kommt es gar nicht drauf an, was auf den Plakaten steht, einfach nur Plakat und ein bisschen Location drumherum, ne? Also vom Einkaufszentrum oder an der Straße, egal was. Es ist Wurst, was hier auf dem, sagt der Schwabe, Wurst, was auf den Bildern drauf ist. Das zeige ich euch mal. Denn das kamen bestimmt schon 100 Fotos. Das ist cool. Wir brauchen eine 300. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, um diese Plakataktion innerhalb von Faces zu machen. Faces, für die, die zum ersten Mal dabei sind, ist ein neues Projekt von Lifehouse, von uns hier, um die Botschaft von Jesus zu transportieren, in die Welt zu tragen und so weiter. Wenn ihr weitere Infos wollt, info@superfromm.tv. So, und jetzt zeige ich euch mal, wo jemand ein Foto gemacht hat. Das ist, der Inhalt ist wirklich Schnuppe, denn das ist Geschichte. Robert Habeck ist Stand heute nicht mehr dabei im Bundestag. Aber das ist egal, was drauf ist. Fotografiert so eine Szene und schickt sie an uns. Oder ein anderes Beispiel, das muss man euch auch zeigen, weil es ist sowas von der Hammer. Wirklich, wenn man ein Foto aus Malaysia kriegt. Oder? Das ist doch cool. Es ist egal, was drauf ist. Wir machen eine andere Aufschrift drauf. Deshalb fotografiert. Und ihr findet hier einen Link, wo ihr, oder einen QR-Code, machen wir einen QR-Code, draufhalten und dann kommt ihr auf eine kleine Seite von uns. Da könnt ihr eure Fotos hochladen und die kommen dann direkt zu uns. Das ist echt, echt der Hammer. So, man muss nicht irgendwie, das ist ein Foto von jemand aus der Schweiz, gesehen auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen oder wie auch immer, zack, iPhone raus, Samsung raus, keine Werbung, ist egal, also gut, Smartphone raus und dann einfach fotografiert. Über 100, das ist der Hammer, weltweit, Israel, Amerika, boah, so cool, danke für eure Hilfe, denn das Projekt ist wirklich nur gemeinsam zu stemmen. Faces. Gemeinsam deshalb, weil nicht nur eine Hoffnung hat und weil es nicht nur ein Gesicht auf dieser Welt gibt, sondern es gibt so viele Gesichter, die Hoffnung versprühen und zu einem Leben mit Jesus einladen können. In ganz simplen Worten. Daniela, ist eine schöne Überleitung. Daniela, die jetzt kommt, die wurde aus ihrem kleinen Städtchen in Österreich in die weite Welt transportiert. Ihr müsst euch das vorstellen und mehr erzähle ich nicht. Daniela, 12 Jahre alt, also vermutlich 6. Klasse, kommt aus der Schule, freitags, kommt aus der Schule, hat ihren Tornister auf und oder Rucksack, egal, kommt raus, verabschiedet sich von ihren Klassenkameradinnen und Kameraden und da steht das Auto von ihren Eltern, aber es sieht anders aus als sonst, denn da ist ein riesen Gepäckträger drauf und auf dem Gepäckträger Berge von Koffer und Zeug und Sachen, Kisten. Die Eltern sagen, Schatz, komm schnell ins Auto, wir fahren los. Ja, wohin? Nach Australien. Kein Witz. Und dann sind die losgefahren, von der Schule weg und ab dafür. Und das ist der Film. Das ist der Film. Daniela setzt sich auf die Rückbank des Autos und los geht die jahrelange Reise. Auf der jahrelangen Reise passiert viel. Sie kommen wieder zurück und sie ist eine Hoffnungsträgerin. Sehr cool. Ja, als ich gelesen habe, mit 12 haben dich deine Eltern von der Schule abgeholt und ihr seid ausgewandert oder ab. Der Satz reicht.
Ja, das war,
komm, war schon heftig. Das ist ja filmreif, gell?
Ja, ja.
Du kommst aus der Schule, wie war das? Also sonst ist es nur Fantasie von mir.
Aber nein, es war wirklich so. Es war wirklich so. Also ich bin ganz normal in die Schule gegangen und
am Morgen
dann kam
gefrühstückt,
ich,
oder? In
ja, Schule? Ganz normal, ohne irgendwas, ganz normaler Schultag halt. Ja, und dann komme ich raus und dann steht da eben das Auto von meinen Eltern und dann war auf dem Dach so ein Riesenberg mit einer Plane drüber, da war halt das ganze Gepäck, also alle Koffer haben sie alles auf dem Dach verstaut, damit sie halt so viel wie möglich mitnehmen können. Und ja, und dann haben sie gesagt, wir fahren jetzt quasi Richtung Süden, wir wissen noch nicht, wohin genau, aber...
School's out.
Wir wandern aus. Es reicht ihnen in Österreich so quasi.
Ja, aber das... Du warst das 12, war, also du kannst dich noch dran erinnern, schätze ich mal. Ne? Was für ein Auto war denn das?
Das war ein Nissan, ein goldener Nissan. So ein
also
kleiner.
Aber auch kein Mercedes, der Mama sagt, er kommt der Held.
Ein kleines Auto.
Ja, und dann saß du drin im Auto?
Ich habe ja zwei Brüder, also wir waren drei Kinder.
Der fünfte im Auto, ein kleiner Nissan, Gold.
Ja, genau. Ja, und dann sind wir halt gefahren, so mal zuerst durch Jugoslawien und dann sind wir irgendwie so in Sofia gewesen, so in Bulgarien. Und keine Ahnung, ob meine Eltern, wie sie das, also das nicht genauso, den Plan habe ich nicht gekannt. Gell? Also wir
sind, die wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ja, nein, nicht, das war recht spontan. Naja, spontan für uns halt, für sie ja. Vermutlich schon eher.
Aber da muss man sich nicht irgendwie abmelden von der Schule oder gab es da keine Schulpflicht?
Ja,
keine
sicher,
Ahnung.
Sicher. Aber meine Eltern sind einfach weg.
Und du warst froh? Oder wolltest
du? Also das war schon ein Schock. Also du musst ja alles zurücklassen, deine Freunde, alles. Du lässt alles, was du kennst, zurück.
Aber du bist trotzdem mit. Was willst du machen noch?
Was soll ich machen? Mit 12 kann ich nicht sagen, nein, bleib da oder keine Ahnung. Also, ja, das war richtig.
Ja, sicher Stimmung im Auto, oder? Negativ.
Ja. Also zuerst einmal glaubst du, es ist am Anfang so ein Gefühl, als ob du auf Urlaub fährst ein bisschen, gell? Weißt du, es kommt irgendwie was Neues, du fährst in den Süden und denkst dir, ja, das wird vielleicht irgendwie so ein Erlebnis halt, so ein bisschen Abenteuer. Und dann irgendwann, aber dann kommt es schon. Also wie wir dann dort waren, also in Australien, dann ist das schon so heftig dann gewesen. So, jetzt ist irgendwie alles.
Aber ihr fuhrt ja erstmal bis nach Ägypten, oder? Steht hier
genau,
auf dem einen Satz, steht,
wir
fuhren
bis
Ägypten.
Ja, tatsächlich. Wir fuhren bis Ägypten. Also wir sind bis Jordanien und dann mit dem Schiff rüber. Und ja, und dann so in Kairo, also ich kann mich noch erinnern, also es war dann echt, also wir waren noch nie vorher in Ägypten. Also es war schon ein Erlebnis, also von dem her, bis dahin hat es sich wirklich angefühlt wie Urlaub.
Wo habt ihr geschlafen? Am Freien?
Nein, also schon immer so billige Apartments, Hotels, also wo sie sind halt so weit gefahren, wie es gegangen ist und dann sind sie stehen geblieben und haben halt geschaut, dass wir irgendwo Unterkunft finden.
Was waren das für Eltern?
Ja, ganz normale Eltern. Eigentlich schon ganz normal, aber mein Vater ist halt ein bisschen, ja.
Freiheitsliebend?
Ja, also ich weiß nicht, also er hat immer so, er wandert einmal aus. Also das habe ich schon öfter gehört davor, gell? Das war schon so sein
da
Ding.
Du ja
aber
nichts.
Dass er es echt macht.
Genau. Also, ab wann gab es einen Punkt, wo du dachtest, ich will zurück oder gut, dass ich nicht mehr bin? Oder hat sich das immer so die Waage gehalten?
Naja, also es war schon, in Australien war ich nicht glücklich.
Nicht.
Das war das Problem. Ich glaube, wenn es dort gepasst hätte, in Südafrika später war das super. Gell? Da bin ich irgendwie angekommen und dort hat es gepasst.
Bleib
aber
in
Australien, das war, also ich habe gewusst, da war ja schon alt genug, ne, dass ich gewusst habe, wir haben eigentlich kein Visa, wir dürfen nicht da sein, wir haben auch nicht Schule gehen können oder irgendwas. Meine Eltern haben kein Englisch gekonnt. Ich war jetzt 12, war die Einzige, die mit Schulenglisch. Und das Lustige war an dem Tag, also in der Woche, glaube ich, kurz bevor wir gefahren sind, habe ich meinen ersten Fünfer gehabt und das war genau in Englisch.
Hello, mein Name ist Daniela.
Ja. Und dann war ich die Übersetzerin.
Ah, cool.
Ja, genau, das war cool. Ja, und dann haben meine Eltern halt so dahin gejobbt, gell? Also wir haben dann halt so ein Haus haben sie sich gemietet. Also sie haben dann so einen Anschluss gefunden bei einer deutschen Kirche dort. Also meine Eltern sind nicht gläubig, gell? Aber dort haben sie halt Hilfe bekommen. Und dort waren wir dann ein halbes Jahr dort in Sydney. Und da hat mein Vater halt dort immer wieder Aushilfsjobs gemacht und wir waren halt daheim. Und also das war, ja, also wenn es dann ein halbes Jahr halt nur daheim sitzt, das war halt schon ein bisschen.
Du hattest ja auch keine Kontakte in die Heimat, oder? Ich meine, da gab es noch kein
das
Handy.
Das war doch kein Internet, ne? Kein
genau,
gar nichts.
Genau, deine mit Postkarten, Firma, die hatten ja auch gar keine Anschrift, gell?
Ja, genau. Also hat ja keiner irgendwas gewusst.
Na, war da ein Jahr? Oder
da, wir waren ein halbes Jahr eben dort in Sydney und dann haben meine Eltern gehört, dass es oben eben so in Brisbane, in der Gegend, dort kann man so auf Farmen so ein bisschen jobben. Also so, da haben sie halt so Obst und Früchte dann gepflückt. Und wir hatten kein Auto und dann hat meine Mama halt Geld von ihrem Papa gekriegt, dann haben wir uns einen alten Mazda Bongo gekauft. Genau. Und ja, in dem haben wir dann halt alle geschlafen. Das ist so ein Minicamper zu fünf da drinnen und mit dem sind wir halt dann rauf. Das war dann doch, ich weiß nicht, wir sind relativ lang gefahren, also es war schon einige Stunden nördlich. Ja.
Hast du ein Abenteuerlusttrauma?
Naja, keine Ahnung, nein, eigentlich. Also ich bin selber nicht abenteuerlustig, gar nicht. Also ich hätte das selber auch nie gemacht, aber das war irgendwie schon so Gottesführung. Also das war so der Plan. Das sehe ich, wenn ich jetzt zurückschaue. Gell,
ja, wollte gerade sagen, gab es da Gott schon oder ist das jetzt nur in der
Retro?
Also
für mich habe ich schon als kleines Kind eigentlich immer mit Gott geredet. Also ich bin ganz normal katholisch aufgewachsen. Und also ich kann mich noch total an meine Erstkommunion erinnern, mir war schon damals das so wichtig und auch mein Kreuz, also das Kreuzkreuz, was man da kriegt, das war so was Besonderes für mich damals schon und ich habe irgendwie ganz normal mit Gott geredet und habe ihn aber nicht wirklich gekannt, also jetzt, das war halt so, ja, und dort in Australien auch nicht, also war ganz also normal eigentlich, also Gott habe ich erst dann in Südafrika wirklich kennengelernt.
Ihr seid zurück nach Österreich dann?
Wir sind zurück nach Österreich, also sie haben uns dann abgeschoben, weil wir haben dann, meine Eltern haben dann gesagt, naja, wir müssen dann doch die Kinder irgendwann in die Schule schicken und dort in, wie wir dann eben waren, dort Brisbane-Gegend, dort sind wir dann in Schule gegangen und dann haben sie uns mit einem falschen Nachnamen dort angemeldet. Genau, und dort in der Schule, das war heftig, also dort bin ich voll gemobbt worden und also das war echt schlimm in Australien, war keine gute Zeit, also da wäre ich dankbar gewesen, wenn ich Gott schon besser kennengelernt hätte vorher. Gell? Das hätte mir vielleicht ein bisschen durchgeholfen. Ja, aber da war eben, ja, das war. Aber ich habe super Englisch gelernt und das war ein super Erlebnis. Und ich habe das Land, ist super schön, also wirklich. Aber ich habe keine schönen Erinnerungen an Australien, genau. Ja, und dann war es ziemlich genau gleich schnell wieder zurück nach Österreich, als sie uns dann gefunden haben.
Wer hat euch gefunden?
Naja, da waren irgendwelche Leute, sind halt gekommen und die haben uns dann zurück nach Sydney geschickt und dann haben wir dort quasi so eine Woche dort in so einer Unterkunft gelebt und
musste zurück nach Österreich.
Wir mussten zurück nach Österreich, genau.
Und in die gleiche Schule wieder?
Und ja, in die gleiche Schule, aber halt ein Jahr dahinter.
Also ja, dann, gut, aber da warst du Hero, oder?
Ja, keine Ahnung. Also so, das war schon spannend, ja, aber...
Die Crazy Daniela, halt dann, die mal kurz eben...
Ägypten. Also meine Englischlehrerin hat mich danach geliebt, die neue.
Du konntest halt mehr so sagen, als nur Hello.
Genau, sie war, wow, ein australischer Akzent, also wirklich. Also die, ja, das war schon, also die hat das cool gefunden. Und ich habe dann halt, also meine Freunde von davor... Weiß nicht, zu denen hatte ich schon noch Kontakt, aber das war dann halt, ich habe dann halt so neue Kontakte geknüpft, halt in der neuen Klasse. Ja, und ich habe aber dann in dem Jahr schon gewusst, dass meine Eltern ja dann eigentlich wieder weg wollen, dass wir nicht bleiben.
War dir das recht oder war das für dich als 14-Jährige?
Na, das war dadurch, dass irgendwie alles schon gebrochen war, es war ja dann eh schon egal.
War es wurscht, ja.
Ja, genau. Und ich war dann in der neuen Klasse auch nicht so glücklich. Also ich habe schon ein, zwei Freundinnen gehabt, gell, aber es war dann jetzt auch nicht so, die war nicht so mehr. Genau. Also ich habe mich dann eigentlich schon gefreut auf Südafrika. Also dort war dann ja alles geplant und ich habe gewusst, das ist jetzt echt. Und es war dann ja, genau, mein Onkel auch schon unten, mein Vater hat einen Job gehabt und irgendwie hat sich das gut angefühlt, dass wir dort hingehen. Das Englisch, das war auch schon okay. Ja, genau. Ja, also das war so.
Gab es da ein Highlight in Südafrika, was so über allem strahlt, wo du dich erinnerst?
Ein Highlight war dann, ja, als ich Jesus kennengelernt habe.
Das war in Südafrika.
Das war in Südafrika. Also da bin ich wirklich dann eh in die Schule gekommen.
Mhm.
und war dann überrascht. Also es waren echt alle so nett dort. Also also war so eine Mädchenschule und sie waren alle so nett, wirklich. Und es waren eben ganz viele, die dort eben in die Gemeinde gegangen sind von den Mädels. Und die haben mich dann gleich einmal, also da waren wir noch nicht lang unten, die haben mich dann gleich einmal eingeladen, dass ich mitgehe. Und dann war ich das erste Mal bei so einem Jugendtreffen. Und dort war, wie ich reinkommen bin, hat der Lobpreis gespielt, gell. Und ich bin rein und ich denke mir, wow, das Jesus ist real. Ich habe das gleich, wie ich reinkommen bin, habe ich das gespürt und habe gewusst, das ist es. Ich bin verkauft. Also das war so dieses Erlebnis, das war schon. Ja, und das war ja damals in Österreich, hat es ja noch nicht wirklich Freikirchen oder was gegeben. Da war das echt schwer, so in Kontakt mit Jesus zu kommen, gell, ihn so zu erleben. Und ich bin so jemand, der das so fühlt und so spürt und der im Lobpreis einfach so aufgeht. Und das hat das Jesus gewusst, dass ich das brauche und er hat mir das hinbracht. Gell. Also das war schon,
ja. Das ist so hinter dem allem schon eine Führung Gottes.
Ja, also auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich habe in Südafrika meinen Mann kennengelernt. Also ich habe dort echt super Freundinnen gefunden. Also es war irgendwie so ein Ankommen. Das ist immer noch so wie meine Heimat jetzt noch, gell? Noch immer so Heimweh nach Südafrika.
Wie war das mit Jesus? Gab es einen besonderen Moment? Du sagtest, du gingst da rein und hast gespürt, da ist was anders.
Ja.
Wie kam es zu einer persönlichen Beziehung, zu einer Begegnung?
Ja, es war dort eben der Jugendleiter, der war echt so ein cooler Typ und der hat dann ganz viel mit mir geredet auch und hat mir das alles erklärt und erzählt und dann habe ich dann bald einmal das Lebensübergabegebet gesprochen und das war halt einfach so und die Taufe im Heiligen, das war alles zack, zack, also das war wirklich.
Was war dir so wichtig an Jesus?
Dass er mich angenommen hat und mich liebt, also ich habe diese Liebe einfach gespürt, gell? Also das war so. Ja, einfach, das habe ich vorher noch nie gehabt. Das gibt es nicht in der Welt. Gell. Das findest du bei den Menschen, und ich habe das mein ganzes Leben gesucht irgendwie und habe das gefunden und habe das nicht mehr loslassen. Das war so.
Wie haben deine Eltern reagiert?
Ja, die haben, glaube ich, die spinnen jetzt voll wie
jetzt spinnt sie wie mir, nur auf eine andere Art und Weise.
Ja, genau. Und also ich hätte ja nie dorthin kommen, also meine Eltern hätten mich nie hingeführt und es gibt ja keine öffentlichen Verkehrsmittel in Südafrika, das ist ja total anders und du musst halt überall mit dem Auto hin. Und dieser Jugendleiter, der hat eben auch so einen großen Bus gehabt und er hat ganz viele von den Jugendlichen halt abgeholt von daheim und wieder heimgebracht. Und dann war halt natürlich immer volle Action in dem Bus, weißt du, so ein Bus voll von Jugendlichen, weißt du. Genau, und das war ist halt dann, weißt du, war halt immer recht laut und meine Eltern waren dann das erste Mal, wie ich mich heimgebracht habe. Sind die alle betrunken und wo bist denn du jetzt und so quasi.
Welche Sekt bist du denn?
Ja, genau so war das, ja. Und ja, aber ich habe dann meine Eltern, die sind dann sogar mit einmal zum Gottesdienst, aber sie haben das nie gefunden. Ja.
Wie lange bliebst du in Südafrika?
Fast 4 Jahre.
Ist aber auch nicht viel.
Na, erinnert, aber die wichtigste Zeit meines Lebens, wirklich. Ist nicht so viel rückblickend, ne, im Vergleich zum Rest.
Ja, meinte ich, ne?
Ja, genau.
Und du sagtest, dass du einen Mann hast, der Australier ist. Du hast Jesus gefunden.
Ja.
Und bist wieder in Österreich, in einer völlig anderen, auch nicht ganz so intakten Umgebung, was Glaube und Gemeinde betrifft.
Ja.
Hast du bald geheiratet?
Ja, also wir haben ja da eine Fernbeziehung gehabt, eine Zeit lang, ne? Genau. Ja, und dann hat er mich am Telefon gefragt, ob ich ihn heiraten will.
Und du hast gesagt, yes.
Ja, ich hätte vermutlich ja gleich yes gesagt. Aber er sagt, nein, du musst dir das noch überlegen. Und er hatte dann die schlimmste Woche seines Lebens, weil er warten wollte. Er wollte das. Aber ja, ist er raufgekommen, dann 96 haben wir dann geheiratet.
Wie sieht da eine Beziehung zu Jesus aus, wenn du jetzt hier... Da unten, da war irgendwie alles easy, das ist ja klar. Ne? Mhm. Wir stehen schon in unten und oben.
Ja, ja.
In Südafrika war tolle Leute, tolle Gemeinde, toller Lobpreis, tolle Umgebung.
Ja.
Und da kommt man zurück nach Österreich und da ist das sicher auch für deinen Mann nicht einfach, kann man vorstellen.
Ja, mein Mann war zu dem Zeitpunkt, ich meine, er ist mitgekommen in die, Gemeinde mit mir und also er hat einen christlichen Hintergrund, also sein Großvater ist Pastor und alles, aber er hat sein Leben nicht wirklich Jesus übergeben gehabt noch zu dem Zeitpunkt. Und ja, und dann hier habe ich ihn halt mitgeschleppt in die Gemeinde. Also ich habe dann in Graz eben natürlich gesucht, gell, wo kann ich hin, habe was Verschiedenes ausprobiert und ja, er ist dann halt mit und hat auch mitgedient und alles. Aber wirklich sein Leben Jesus geben hat er erst Jahre später. Aber ja, er hat mir immer unterstützt, hat nie gesagt, na, weißt du, so quasi, er hat das verstanden. Mhm. Aber er hatte diese Herzensbeziehung, hat ihm gefehlt zu Jesus noch.
Hattest du diese Herzensbeziehung, das hört man ja öfter, hattest du die von Anfang an zu Jesus?
Ja.
Wie würdest du das beschreiben, Herzensbeziehung?
Ach, das ist einfach eine Liebe. Es ist so eine, das ganz, ganz was Tiefes, so einfach wirklich, du redest mit jemandem, du hörst von ihm und du merkst einfach, wie er führt, wie er eingreift in dein Leben. Mhm. Und es ist...
Ist es nur in guten Zeiten oder auch in schlechten Zeiten?
Oh nein, in schlechten auch.
Oh nein, heißt?
In schlechten auch.
Du kannst davon berichten.
Oh ja, kann ich davon berichten. Also es war wirklich so, dass, also jahrelang, also es war echt super. Also wir haben eben 3 Kinder und ich habe mir immer gedacht... Es geht nur anderen schlecht oder so. Nur andere müssen leiden. Ich habe so ein tolles Leben. Also es ist so gesegnet. Das hat einfach so gepasst. Gell? Man hört dann so Geschichten von anderen Leuten und ich denke mir, ich habe gesunde Kinder, ich habe einen super Ehemann. Also es passt wirklich einfach. Ein super Job. Wir können uns kaufen, was wir wollen. Also es sind zwar nicht reich, aber wir haben, was wir brauchen. Wir haben eine tolle Gemeinde gefunden. Ja, und dann habe ich noch wir haben 2 Kinder ziemlich knapp nebeneinander und dann 10 Jahre später noch ein Nachzügler, den Jonathan. Und das war irgendwie so mein Wunsch, ich hätte gerne noch ein Kind. Und das war dann noch so eine ganz besondere Beziehung. Noch einmal so, da war ich dann schon 35, das kann man dann nochmal besonders erleben. Gell? Und das war immer so mein Geschenk Gottes, der Jonathan. Und ja, und dann, als der Jonathan dann 11 war, war das so, dass er... plötzlich angefangen hat, also so, er hat schon immer so einen Astigmatismus gehabt, hat immer so ein bisschen geschielt, aber das war gut unter Kontrolle und dann auf einmal war es so, das Schielen war dauerhaft da. Und dann haben wir, das war schon ein Jahr davor auch schon einmal und das war aber dann nach einem Monat, ist das von selber wieder weg, die Ärzte haben es nicht erklären können.
Das war ein
Übles. Genau, und das, und dann ein Jahr später ist das eben wiedergekommen und dann haben wir uns jetzt, haben wir gedacht, okay, komisch, aber es ist das letzte Mal verschwunden. Aber ich habe dann eben gleich einen Termin bei der Augenärztin ausgemacht. Wir waren dann gerade im Urlaub, haben eben auch 2 Wochen Urlaub fertig gemacht, danach sind wir eben zur Ärztin erst. Und es war dann im Urlaub schon so, dass wir waren eben in Kroatien, das ist so ein Pinienwald, so, das sind so Bambushütten, da sind wir schon öfter gewesen. Und ja, da kann man ganz viel Sport machen. Der Jonathan war immer sehr sportlich und hat das immer geliebt dort. Und dieses Mal hat er die Orientierung irgendwie nicht gehabt. Er ist über alles drüber gestolpert, wollte dann auch nicht mehr allein irgendwas. Und er war echt schwer zu motivieren. Und ich habe mir gedacht, was ist los mit ihm? So komisch. Und er war immer schon müde, ganz viel müde. Ja, und als wir dann zurück sind und bei der Ärztin, ist dann eben, also er hat so diesen Sehtest hat sie gemacht mit ihm und hat zuerst so ganz normal die Buchstaben eingestellt, hat er 0 gesehen, gell? Und sie hat es vergrößert, bis nur mehr ein Buchstabe da gestanden ist. Wirklich, nur mehr so das große A. Und er hat nicht einmal das gesehen. Und ich denke mir, was ist mit meinem Kind? Da ist mir dann echt anders geworden. Und dann hat sie auch schon gesagt, ja, wir müssen noch einen Test machen. Dann hat sie eben seinen Sehnerv angeschaut und hat gesehen, der ist total entzündet, also und hat gesehen, da ist was und hat dann gesagt, wir müssen ins LKH ein MR machen. Und jetzt sofort.
LKH, Landeskrankenhaus?
Ja, in die Kinderklinik halt, genau. Ja. Und dann hat sie nur gesagt, ja, was auch immer, sie hat mir eine private Nummer gegeben. Schon sehr.
Es ist nett, aber man weiß ganz genau, oh nein, wenn das der Fall ist, gell?
Ja, genau. Aber ich habe mir immer noch gedacht, das wird schon. Also in meinem Kopf war es ja irgendwie, er war vor unserem Urlaub war er bei so einem Jugendlager, gell, und da hat ihn so eine Wespe gestochen beim Auge. Und ich habe mir immer noch gedacht, das ist irgendwie das Gift.
Ja.
Das war immer noch so meins. Und sie hat dann gesagt, ja, sie glaubt es zwar nicht, aber vielleicht, das war dann so von der Augenärztin, gell. Ja,
und
mit dem bin ich ins Krankenhaus, mit dieser Hoffnung. Und ich habe das den Ärzten auch so erzählt, noch so quasi, also ich glaube, dass das so ein Wespenstich ist. Und die haben mir alle so, ja. Und wir halten ihn halt zur Kontrolle mal da, bis zum MR-Termin, einmal eine Nacht. Und wir wissen noch nicht, ob es heute ausgeht oder morgen, der MR-Termin. Aber ich habe in dem Zeitpunkt, ich habe mir echt noch, es war noch völlig im Rahmen, gell?
Im Wespenrahmen.
Im Wespenrahmen, ja, genau.
Genau. Oh
Mann. Genau. Ja, und dann war eben das MR und dann bin ich dort neben ihm gesessen und ja, da sieht man ja da durch die Glaswand dann die Ärzte und dann sieht man halt, dann sind andere Ärzte reinkommen und haben sie das angeschaut und dann sind noch mehr Ärzte reinkommen, haben sie das angeschaut. Ja, aber man denkt sie dann trotzdem noch und dann denkt man, ja, okay. Und dann waren wir im Zimmer und wir haben vorher schon ausgemacht, wir wollten gerne noch kurz irgendwie raus, nochmal eine Runde spazieren gehen oder so. Und die Schwestern haben vorher gesagt, ja, kein Thema, können wir machen. Und dann nach dem MR halt, wollte ich zur Schwester sagen, so, wir gehen halt jetzt spazieren. Sagt sie, nein, nein, der Arzt kommt jetzt dann, er möchte mit uns reden.
Immer noch keine.
Und dann denken wir, okay. Und dann ist der Arzt im Zimmer gestanden und hat eben gesagt, sie haben was gefunden im Kopf, ein Gewächs.
Boah.
Genau, und dann hat es mir mal durchgerüttelt, denke mir, okay. Was heißt das jetzt, gell? Ja, sie müssen das rausholen. Und er hat es wirklich Gewächs genannt. Und dann denkt man, naja, okay, so Zyste oder sowas Kleines halt vielleicht irgendwas. Man denkt es wirklich.
Und von der Wespe zur Zyste. Ja, ist schon klar.
Ja, genau, man will das einfach nicht wahr.
Genau gleich, ja. Nichts Großes.
Ja, genau. Genau. Und trotzdem war irgendwie so in meinem Kopf, sie schneiden jetzt dann irgendwie, gehen sie jetzt in den Kopf von meinem Kind rein und schneiden das raus. Keine Ahnung, kein Plan, wie sie das machen, aber irgendwie war das so schon, so, das war schon der Riesenschock, gell? Sie operieren mein Kind im Kopf. Und dann ist dann noch der Chirurg gekommen und der hat uns dann noch Bilder gezeigt und hat uns das dann alles noch einmal genau erklärt, was genau das heißt, dass das eben ein Tumor ist, dass er aber gutartig ist. Aber er meint, bei Hirntumoren ist das relativ, dass das angeboren war. Also das hat er schon als Baby gehabt. Und das wächst eben sehr langsam, bildet Zysten und dauert eben meistens so an die 10-11 Jahre, bis das dann auffällt. Bis das dann der Hirndruck eben so hoch wird.
Ja. Da ist die Wespe davon geflogen.
Da ist es dann eben auf dem Sehnerv, wie in Jonathans Fall drückt. Genau. Also das war schon.
War es gutartig?
Ja, schon gutartig. Also er hat keine Chemo braucht, das nicht. Das war immerhin. Ja, aber und ich habe das dann auch gleich eben in die Gemeindegruppe gestellt, habe das meinem Mann so gesagt. Und er hat das auch zuerst gar nicht so gecheckt, hat auch gesagt, irgendwie so im Kopf, in seinem Kopf war das genauso mit der Zyste. Das ist halt klar. Irgendwie so. Ja, das holen sie halt raus und dann ist alles wieder gut.
Dann geht's
wieder.
Ja.
Und als er dann eben auch beim Chirurg dann vor der Operation, als er ihm das alles erklärt hat und die Risiken und was alles sein kann, erst dann hat er es auch realisiert, was das eigentlich bedeutet, ja.
Ging's gut aus?
Es ging gut aus, aber es war heftig. Also es war echt, sie haben in dieser Nacht gleich einmal ein Loch in seinen Kopf gebohrt, damit nur mal der Druck rauskommt und dann war ihm so ein Schlauch drinnen. Er ist dann auf Intensiv gelegen und ich war eben noch im Zimmer und ich konnte dann aber am nächsten Tag runter, also ab dann bei ihm sein in der Intensivstation. Es ist ihm so weit gut gegangen, aber du siehst dein Kind dann da, wie es halt da liegt im Bett mit dem Schlauch drinnen. Und dann am nächsten Tag war dann eben die Operation, wo sie echt das eben, so haben sie seinen Kopf eben aufgeschnitten. Und also das war echt schlimm. Der Tag, wo, also da war er echt ein paar Stunden und ich habe den Chirurgen eben kennengelernt und der hat, also der war echt Top-Chirurg, also echt, das war so meine Hoffnung, also der weiß, was er tut, gell, aber bin da 1000 Tode gestorben, bis ich dann einfach wirklich gehört habe, er ist wach, gell, dass alles gut war.
War dann Maschinengewehr, Feuer, Salven Richtung Himmel. Gott mach, Gott mach, Gott mach, Gott mach.
Oh ja, die ganze Gemeinde hat gebetet. Wir haben Zoom-Gebet gemacht. Also das war schon wirklich. Und das war irgendwie so, das hat mich durchtragen, weil ich glaube, sonst hätte ich das nicht ohne diese Gebete, so ohne Gott. Ich glaube, ich wäre echt, ich weiß nicht, wie das andere Leute schaffen. Ich hätte es nicht geschafft, wirklich. Und dann kriegst du halt immer so Bibelverse, so, es wird jetzt, also auch von anderen, was der Jonathan wird leben und er wird Zeugnis sein für Gott, gell, und solche, wo du dann einfach wieder siehst, es ist Gottes Hand ist da drinnen und er mutet mir das zu und er weiß, dass ich das kann, gell, und es ist sein Plan trotzdem, ich weiß es nicht, warum.
Konntest du es oder kamst du auch an die, weil du gerade sagtest, weil ich das kann, konntest du das oder kamst du, schlitterst du am Abgrundrand vorbei, das ist ja furchtbar, wenn man...
Am Anfang war schon der Abgrund.
Ja.
Oh ja, oh ja. Und vor allem ist es ja dann ja nicht alles so rosig, so quasi die eine Operation und es ist dann alles super verheilt und alles so zack, zack, gar nicht, vorher gar nicht. Und dann denkst du ja, oh Gott, hörst du meine Gebete, was ist los, gell? Also das war dann schon, dieses Schreien war da. Es waren dann ganz viele Komplikationen, also sie haben dann müssen noch ein paar Mal, also zwar nur mehr kleinere Eingriffe, gell? Es ist dann eben zum Beispiel die Hirnflüssigkeit nicht mehr von selbst abgeronnen. Sie haben dann müssen einen Schand legen, also das hat er jetzt drinnen, weißt du, das war dann eben noch, also so Dinge, das hat das einfach alles rauszögert, also er hat dann wirklich so 3-4 Operationen braucht, bis er heraus hat können und er war wirklich, boah, ich glaube 3 Wochen war er im Krankenhaus, gell.
Wie geht's ihm heute?
Ja, es ist ein anderes Kind als zu damals, also schon wirklich. Also er war immer so ein fröhliches Kind, total sportlich. Es war immer sein Ziel, Fußballer zu werden. Mhm. Und das war das Erste, was er dann halt erfahren hat im Krankenhaus, was ihm der Arzt gesagt hat, mit dem Schand darf er nicht mehr.
Zum was Beispiel ist ein Rugby.
Ein Schand ist einfach ein Schlauch, den haben sie ihm da hinters Ohr gelegt.
Und der ist immer noch drin.
Der ist immer noch drin, der bleibt auch drin.
Okay.
Und der führt halt in seinen Bauch rein.
Okay.
Und genau, und wenn er dann, es ist halt immer das Risiko, wenn er zum Beispiel Kampfsport macht oder auch, ich meine, er dürfte schon
immer Fußball, mit Körperkontakt.
Oh, ja, also wenn er wirklich da direkt fest was raufkriegt, ist natürlich eine Gefahr, dass dieser Schand verletzt wird oder so. Ne? Und deswegen raten sie halt ab. Und es war irgendwie für ihn so Ende seines Lebens, so quasi für ihn, weil das war so sein Ziel. Er hat im Rugby gespielt, also American Football und Fußball, das war sein Leben. Und das hat auch gedauert, also es war ganz unerklärlich als Heimkommen und hat dann eben ständig so Bauchschmerzen gehabt. Das hat ihm, und es hat keiner gewusst, woher. Und es hat immer so gezogen unten so und er hat sich dann auch nicht wirklich bewegen können. Es hat dann immer Schmerzen gehabt, gell, und ist dann halt nie in die Bewegung. Ja, und dann war er gerade so nach ein paar Monaten, dass er wieder ein bisschen wieder anfangen hat können, zum Beispiel zum Fußball spielen, so leichtes Training und so hat er, kann er ja, aber sie haben mir gesagt, er soll halt nicht bei den Turnieren oder so, aber genau. Aber immerhin, dass er wieder Bewegung hat und Sport hat und da hat er gerade wieder so ein bisschen reingefunden und dann haben wir Kontrolltermin gehabt im Krankenhaus. Und dann ist das Ding wieder gewachsen, weil sie haben nicht zur Gänze rausgeholt, sondern das, was um die Hypophyse war, gelassen bei der ersten Operation. Einfach damit er seine Hormone behalten kann. Und nachdem das dann wieder so schnell gewachsen ist und Zysten bildet hat, haben sie gesagt, es hilft nichts. Zuerst wollten sie das mit Bestrahlung wieder kleiner kriegen und dann haben sie gesagt, na, sie warten noch 2 Wochen, bis wir und schauen noch einmal. Und dann ist es noch mal so viel gewachsen. Und haben sie gesagt, na, wir holen das jetzt zur Gänze raus. Und haben ihn nochmal operiert und haben alles entfernt. Und dann ist das ganze Leben anders geworden. Davor war es ja trotzdem noch, er hat ja noch normal funktioniert. Aber du weißt gar nicht, was Hormone alles machen in deinem Körper, was das alles steuert, was das alles macht. Gell? Das war echt, es hat wirklich dann das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Er hat.
Wie alt ist er?
Es wird jetzt 14. Ja. Und das ist noch so mein Gebetsanliegen, wo immer noch für Durchbruch. Also wir beten ja immer noch. Aber ich weiß, dass, also ich glaube, das Fest, dass Gott ihn da rausführt und dass er ihn verwenden wird. Er hat das gesagt, er hat das versprochen und es wird auch so kommen.
Daniela, ich wünsche euch echt, dass das bald kommt, was Gott zugesagt hat.
Ja.
Weil eure Kräfte sind ja auch begrenzt.
Ja, sicher.
Dass im Prinzip was Verrücktes passiert wie damals mit 12, als du aus der Schule kamst. Ne? Dass du jetzt aus der Schule kommst und da steht da ein Auto und Gott sagt, hey, ja, die Reise geht los.
Ja.
Danke fürs Erzählen, Daniela. Wie ist so Gott jetzt für dich in diesem Erleben und Leben?
Immer noch das Wichtigste. Also ich muss mir an ihn dranhängen. Mhm. Ohne ihn geht es immer noch nicht. Ich weiß, dass ich inzwischen, war es wirklich schwer, da habe ich wirklich Gott schon einiges gesagt.
Ja, ist okay.
Also ja, genau, aber er haltet das aus. Und ich habe das erklärt, dass das okay ist, habe ich lernen dürfen. Ja, aber er ist ja immer noch das Wichtigste.
Ich danke dir für die Offenheit,
ja,
fürs Erzählen, Daniela. Und fürs Mutmachen auch für uns als Zuhörer, dran zu bleiben.
Ja, definitiv.
Ich habe noch meine 4 Schlussfragen.
Ah ja.
Kann ich die raushauen?
Ja, sicher.
Mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals. Wenn ja.
Naja, das Einzige, das ich wirklich bewusst mehrmals gelesen habe, ist definitiv die Bibel.
Lass mich verstehen.
Ja.
Lass mich verstehen. Da können wir nämlich gleich weiter zur zweiten Frage. Und zwar, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 14, ist er vor 4 Jahren?
Vor 4 Jahren.
Wo kannst du leichter Nein sagen?
Das war echt eine schwere Frage für mich.
Ja.
Weil ich tue mir echt schwer beim Nein sagen.
Ah.
Also für mich ist es echt oft umgekehrt, dass ich ein bisschen einen Schubser brauche, dass ich Ja sage zu Sachen, wo ich danach aber dann dankbar bin, dass ich Ja gesagt habe und dass ich da zum Beispiel reingegangen bin. Also einige Dinge in meinem Leben, wo ich zuerst so eher so zurückhaltend bin von Natur aus. Und dann irgendwie so mit traut habe, Ja zu sagen.
Mhm.
Also das ist eher das bei mir, ich traue mich mittlerweile mehr Ja zu sagen.
Du, die Frage dient ja nur als Sprungbrett.
Ja, genau.
Und die dritte ist, was mich auch immer für mich persönlich echt interessiert, ist, welche Überzeugungen oder Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die du dir in diesen Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Das frage ich deshalb, weil es kann ja für uns als Zuhörer und Zuschauer auch helfen. Ne? Gibt es da was?
Verhaltensweisen. Ja, das ist, wie gesagt, dadurch, dass ich mich so an Jesus schmeißen muss, muss ich Zeit machen für ihn. Gell? Und ich habe es mir echt angewöhnt, dass ich in der Früh ein bisschen früher aufstehe,
ja,
und als erstes Mal die Bibel lese und bete. Und das hilft mir schon einmal so einen Tag rein. Und jetzt in letzter Zeit, also ich habe jetzt von der Gemeinde so ein Gebet, so ein Zoom-Gebet angeboten. Also das jeden Abend um 7:30 mache ich so eine halbe Stunde Zoom-Gebet. Und ob jemand da ist oder nicht, habe ich diese halbe Stunde für Gott. Und diese Zeiten sind so kostbar. Und es gibt mir irgendwie dann Kraft. Hm. Und es ist so im Alltag, der Alltag ist so schnell. Und ich denke mir sonst immer, wow, wo ist Gott, gell? Du brauchst irgendwie, musst du so Fixpunkte haben und für die bin ich total dankbar.
Und dann die letzte Frage mit dem Plakat. Was kommt drauf?
Ja, ich habe gestern ein Lied, ich habe lange überlegt, gell? Irgendwie so, ich habe zuerst gedacht, Jesus ist Liebe, so irgendwie in die Richtung. Ja? Und dann habe ich gestern ein Lied gehört, I will testify your love. Und genau das ist es. Ich will von seiner Liebe Zeugnis geben. Das ist irgendwie so mein Lebensmotto. Ja.
Daniela.
Ja.
Danke.
Ja.
Hab mich super gefreut, ehrlich. Dass du die Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche euch die Nähe und den Segen Gottes.
Danke.
Wie ich am Anfang schon sagte, Daniela ist ein Hoffnungsmensch und davon spricht sie. Und wir hören ja, dass das nicht zu Ende ist, dieses herausfordernde Leben, sondern sie steht mittendrin und sie weiß nicht, wie es weitergeht, sie weiß nicht, was alles kommt, aber sie hält sich an Jesus fest. Und das möchte ich euch weitergeben. dass ihr in eurem Leben, auch wenn ihr gerade im Tiefen rumläuft, nicht an Jesus vorbeigeht, sondern dass ihr euer Leben dem anvertraut, der sagt, ich bin personifizierte Hoffnung. Das ist das eine. Und euch und uns, die wir selbst an Jesus glauben und somit Hoffnungsträger sind, Licht in diese Welt, die echt immer dunkler wird, dass wir unser Licht strahlen lassen, dass wir Jesus rauslassen und davon reden. Nicht immer so mit Holzhammer und so weiter, sondern dass wir auf den hinweisen, der uns liebt und den wir lieben. In diesem Sinne, in 2 Wochen, nächster Film. Und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.